Ein Professor wollte seinen Studenten beibringen, dass es keinen Gott gibt. Er fragte sie: Habt ihr Gott jemals mit euren Augen gesehen? Nein, antworteten die Studenten. Habt ihr Gott jemals mit eurer Nase gerochen? Nein, antworteten die Studenten. Habt ihr den Geschmack Gottes schon einmal wahrgenommen? Nein. Habt ihr die Stimme Gottes mit euren Ohren schon einmal gehört? Nein, antworteten die Studenten. Der Professor schlussfolgerte: Also gibt es keinen Gott. Ihr habt ihn mit keinen von euren Sinnen wahrgenommen. Auch mit der Haut habt ihr ihn nicht gespürt. Das ist der Beweis, dass es keinen Gott gibt. Darauf hob ein Student seine Hand. Er fragte die anderen Studenten im Hörsaal: Habt ihr den Verstand des Professors schon einmal mit euren Augen gesehen? Die Studenten lachten und verneinten. Habt ihr den Verstand des Professors je gerochen? Alle verneinten und lachten. Der Student fragte weiter und immer mehr wurde gelacht und verneint. Ihr könnt seinen Verstand mit keinen von euren Sinnen wahrnehmen, also hat der Professor keinen Verstand. Ihr Lieben, der Professor tut mir leid. Aber nicht, weil er so zur Schau gestellt wurde von dem einen Studenten, sondern weil er nur glaubt, was er sieht. Aber damit ist er ja nicht alleine. Ich glaube nur, was ich sehe, ist ein gern gesprochener und zitierter Satz. Oft steckt dahinter, ich glaube nur, was ich mit meinem Verstand erfassen und begreifen kann. Ich glaube nur, was ich sehen und was ich beweisen kann. Ich glaube nur, was in mein Weltbild, in meine Überzeugungen, in meine Erklärungsmodelle passt. Dazu kommt, dass unsere Welt so funktioniert. Nur das, was wir sehen können, was wir greifen können, das zählt. Die Noten in der Schule, ne? Die Leistungen im Beruf, ob man die Kinder gut oder schlecht erzogen hat, das Auto, was in der Garage steht, ob die Wohnung aufgeräumt ist, wenn jemand zu Besuch kommt. Was dahinter steckt, danach fragen wir oft nicht. Das, was wir sehen, auf den ersten Blick, darauf scheint es anzukommen. Ich glaube nur, was ich sehe. Wie arm der Mensch, der so etwas denkt. Denn er hat ein großes Problem mit Jesus. Jesus sprengt nämlich diese Vorstellungskräfte, unsere Vorstellungskräfte. Darum geht es heute, wenn wir uns über den Glauben und über den Zweifel Gedanken machen. Und ich warne euch jetzt schon, es könnte ein bisschen provokant werden. Aber das ist gewollt. Ich lese noch einmal die Geschichte, oder was heißt Geschichte, die Begebenheit, die wir eben in der Schriftlesung schon gehört haben, aus Johannes 20. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas antwortete: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ihr Lieben, aus diesem Abschnitt ist so viel rauszuziehen, dass man mehrere Predigten darüber halten könnte, zu ganz unterschiedlichen Themen. Warum sagt Jesus mehrmals, Friede sei mit euch? Was hat es mit dem Anhauchen, mit dem Geist Gottes zu tun? Warum sagt er, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben? Kann das nicht eigentlich nur Gott tun? Die verschlossenen Türen, die verschlossenen Räume, die Angst, der Zweifel. Ich darf nicht länger als eine Viertelstunde predigen, hat man mir gesagt. Ich mache es trotzdem, keine Sorge. Aber ihr werdet noch rechtzeitig zum Mittagessen kommen. Und ich will mich auf den Zweifel heute, auf den zweifelnden Thomas einmal einfach beschränken. Und viele Dinge, die dort in diesem Abschnitt sind, mal außen vor lassen. Das ist, geht nicht anders. Tut mir leid. Schön ist doch, dass wir mit Thomas einen haben, wie auch ein Konfirmand von uns heißt. Und dass der letzte Vers dieses Predigtabschnittes der Konfirmationsvers einer Konfirmandin sein wird in 2 Wochen. Schon die erste Begegnung, von der wir hier hören, hat es in sich und ist unverständlich. Jesus kommt durch verschlossene Türen und Fenster. Die Jünger saßen zusammen und hatten Angst, so wird beschrieben. Angst vor den Juden, Angst davor ausgelacht zu werden. Jetzt haben sie den Jesus für den Messias gehalten, in der jüdischen Tradition endlich der verheißene Messias. Und jetzt ist er tot, der sie doch nicht von den Römern befreit hat. Also war er es wohl doch nicht. Angst vor den Juden aber auch deswegen, weil sie ihnen vorwerfen konnten, wollten, taten, dass sie den Leichnam Jesu gestohlen haben, um die Auferstehung vorzutäuschen. So saßen sie ziemlich ängstlich zusammen und plötzlich steht Jesus in ihrer Mitte. Ich kann euch das nicht mit Worten beschreiben, ich will es auch gar nicht, weil das für mich einfach total verrückt ist. Wir sind jetzt vielleicht noch nicht mal alle ängstlich, aber stellt euch nur mal vor, Jesus steht plötzlich in unserer Mitte. Keine Ahnung, was dann passieren würde. Ich fände es ziemlich verrückt. Und das Nächste, was dann passiert, ist genauso unglaublich. Jesus haucht die Jünger an und wir können nur hoffen, dass er keinen Knoblauch gegessen hat. Nein, er erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Und da will ich einen Moment mit euch stehen bleiben und verweilen. Die Jünger werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Evangelist Johannes, aus dessen Evangelium der Predigttext ist, beschreibt einige Kapitel zuvor sehr ausführlich, wie Jesus von seinen Jüngern Abschied nimmt. In den Kapiteln 14 bis 17. Und in diesen Kapiteln ist auch immer wieder vom Heiligen Geist die Rede, der eigentlich bis dahin noch gar nicht groß in Erscheinung trat in den Evangelien. Jesus sprach immer wieder von ihm, aber wenn wir die Evangelien wie eine Art Biografie sehen, die Jesu Leben und Wirken darstellen, da war zumindest auch den Jüngern, den Menschen damals der Heilige Geist noch gar nicht so präsent. Auch wenn er im Alten Testament schon vorkam, gar keine Frage. Und plötzlich kommen ganz viele Aussagen über den Heiligen Geist. Warum? Weil Jesus sogar sagt in Kapitel 16, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst kommt der Heilige Geist nicht. Das sagt Jesus einige Augenblicke, Tage, bevor er geht, nachdem er 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war, die in ihm alle Hoffnung sahen, die in ihm nicht nur den politischen Messias sahen, der sie jetzt von den Römern befreit, sondern die in ihnen den Sohn Gottes, den Christus sahen, wie es Petrus auch mal bekannt hat. Ihr Meister, ihr Ein und Alles, ihr Freund, ihr Herr, der mehr als ein Idol, das man verehrt, jemand, an dem man sein Leben hängt und der sagt, ich gehe. Und es ist sogar gut, dass ich gehe. Was müssen die Jünger gedacht haben? Es fällt uns ja oft schon schwer, Abschied zu nehmen. Wenn Freunde wegziehen, von den Kindern, die groß werden, von den Eltern, wenn man das Leben nun selber führt, wenn jemand stirbt. Wie viel mehr muss denen schwer gefallen sein, dass Jesus geht und Jesus auch noch sagt, es ist gut, dass ich gehe, sonst kommt der Heilige Geist nicht. Und ihr Lieben, der Heilige Geist, auch wenn da das Wort Geist drin steckt, ist mehr als irgendeine Energie, irgendetwas, das durch unser Universum schwirrt und wabert. Der Heilige Geist ist Gott auf Erden. Jesus hat ihn quasi als seinen Stellvertreter zurückgelassen. Er sagt, es ist gut, dass ich gehe, sonst kommt er nicht. Der Heilige Geist, der Jesus uns immer wieder in den Mittelpunkt stellt, der uns zeigt, was Gott von uns will, der uns Predigten, die man nicht versteht, übersetzt, der uns alte Lieder, die man nicht versteht, übersetzt, der uns die Bibel übersetzt, weil sie in einer Zeit geschrieben wurde und vielleicht auch in einer Sprache übersetzt wurde, die nicht unsere ist. Der Heilige Geist ist der, der uns vor Augen führt, was es mit Gott mit seinem Gericht, mit der Sünde, mit der Welt auf sich hat. Und er ist letzten Endes der, der Jesus in den Mittelpunkt stellt. Wo Jesus nicht im Mittelpunkt ist, ist auch der Heilige Geist nicht. Jesus lässt ihn zurück und sagt, es ist gut, dass ich gehe. Er kommt und er erfüllt seine Jünger, quasi der Heilige Geist als Stellvertreter. Nicht der Papst, sondern der Heilige Geist als Stellvertreter Jesu auf Erden. Und allen, die nun Jesus vertrauen und ihm glauben, ist verheißen, dass genau dieser Heilige Geist in uns wohnt. Paulus schreibt einige Jahre, wenige Jahrzehnte nach der Auferstehung an die Gemeinde in Rom: Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und da kommen wir zur ersten Provokation. Kannst du das nachempfinden und dem nachspüren, was Paulus hier schreibt? Diese Gewissheit zu haben, ein Kind Gottes zu sein, Vater zu Gott zu sagen, oder bleibt dir diese unbekannte Größe? Hast du dabei Zweifel? Gut, nicht schlimm. Denn Zweifel hatte damals ja auch Thomas. Er zweifelte daran, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Er zweifelte daran, ob Jesus wirklich lebt, ob Jesus den Jüngern begegnete. Vielleicht zweifelst du manchmal daran, oder im Moment ein Kind Gottes zu sein. Vielleicht zweifelst du an Gott, weil bestimmte Glaubenserfahrungen, die du schon einmal gemacht hast, sich nicht mehr einstellen. Weil du wie so eine Art nostalgischen Glauben hast, der aus vergangenen Glaubenserfahrungen lebt, aber sich jetzt irgendwie nicht mehr einstellt. Vielleicht zweifelst du daran, ob man das alles so ernst nehmen kann, was in der Bibel steht. Und vielleicht hast du schon länger nicht mehr die Erfahrung gemacht, dass Gott dein Gebet hört und zweifelst, ob er es überhaupt tut. Oder du zweifelst daran, dass Gott wirklich durch sein Wort und durch seinen Geist heute noch zu uns, zu dir redet. Zweifeln an sich ist überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist nur, wie gehst du mit dem Zweifel um? Das Schlimme am Zweifel ist ja nicht, dass er so offenkundig ist und daherkommt und sagt, hallo, ich bin's, dein Zweifel. Der Zweifel kommt viel raffinierter. Mit dem Kopf magst du zustimmen, ja, Gott hört Gebet, gibt so schöne Lieder darüber und Bibelstellen. Und doch betest du so lasch, weil du mit dem Herzen zweifelst. Mit dem Kopf magst du zustimmen, Gott spricht durch die Bibel zu uns, ja. Und doch liest du kaum darin, weil du es mit dem Herzen anzweifelst. Wenn du zweifelst, bist du kein schlechter Mensch. Zweifeln, das würde ich jetzt gerne mit euch machen, aber die Bänke sind ohnehin schon so unbequem. Zweifeln ist wie auf einem Bein stehen. Warum? Ihr könnt es nachher mal machen, nach dem Gottesdienst, draußen auf dem Platz, aber ein bisschen Abstand zu den Stufen, weil sonst kann es gefährlich werden. Weil mit dem Zweifel ist es so, du stehst auf einem Bein und es geht eine Weile gut. Also ich könnte mich jetzt, das seht ihr nicht, ich stehe gerade auf einem Bein. Das geht eine Weile gut, jetzt nicht mehr. Und nach einer Zeit merkst du, oh, ich verliere das Gleichgewicht, was passiert? Entweder du nimmst dein anderes Bein und machst einen Schritt nach vorne und stabilisierst dich, oder du kippst einfach um. Mit dem Zweifel ist es genauso. Du kannst umfallen oder einen Schritt nach vorne gehen. Thomas hat sich für den Schritt nach vorne entschieden. Er ist auf Jesus zugegangen. Er wollte es genau wissen. Er wollte nicht diesen Glauben aus zweiter Hand. Er wollte nicht sich mit dem abspeisen lassen, was die Jünger ihm erzählten. Er suchte die direkte, die verändernde Begegnung mit Jesus. Ich halte nichts davon, dass wir Thomas, den Zweifler, als so eine Spaßbremse im österlichen Auferstehungsfest darstellen. Alle noch ganz erfüllt und voller Freude und ganz happy über die Auferstehung. Und dann kommt da einer und zweifelt. Was ist das für eine Spaßbremse? Im Gegenteil. Thomas geht den Dingen auf den Grund. Er forscht nach. Er fragt sich, was hat das mit Jesus wirklich zu tun? Und wisst ihr, was ich verrückt finde? Jesus kommt extra wegen Thomas nochmal. So lese ich das zumindest. Warum sollte Jesus nochmal kommen? Das Einzige, was uns hier berichtet wird, 8 Tage später, abgesehen davon, dass wieder dieses Verrückte geschieht, dass die Türen zu waren und so weiter und Jesus plötzlich da ist und er wieder sagt, Friede sei mit euch, ist, dass er die Begegnung mit Thomas sucht. Er kommt extra nochmal für Thomas. Und Thomas geht dem Ganzen auf den Grund. Sein Zweifel lässt ihn einen mutigen Schritt nach vorne gehen. Er fällt nicht um. Weder, dass er sagt, na gut, dann glaube ich es halt, obwohl ich es eigentlich gar nicht glaube. Oder kann ich nicht glauben, vergiss es. Nein, er geht den Schritt nach vorne und sagt, ich will es überprüfen. Ich will sehen, wie Jesus sich mir zeigt. Ich will meine Hände in seine Wundmale legen. Zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Aber hab Angst vor dem, der dir sagt, er kenne keinen Zweifel. Sagte einmal Erich Fried. Wenn du zweifelst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du dich damit abfindest, dann ist das vollkommen nicht in Ordnung. Weil Jesus uns dazu auffordert, wie Thomas mit unserem Zweifel umzugehen. Und deswegen mach es wie Thomas. Sprich den Zweifel aus. Auf dreierlei Weise. Erstmal vor dir selbst. Gesteh dir ein, wenn du zweifelst. Gesteh dir ein, wenn dein Glaube nicht mehr so erfüllt ist, wie er vielleicht mal war. Daran ist überhaupt nichts schlimm. Das ist ganz menschlich. Weil wir Menschen sind, wird unser Glaube nicht immer auf einer ganz höchsten Stufe stehen. Gesteh dir ein, dass du zweifelst und geh den Dingen auf den Grund. Forsche nach. Gib dich nicht mit billigen Antworten zufrieden. Wie ist das mit Gott und dem Leid? Ist nur Jesus der Weg zum ewigen Leben? Was ist mit den anderen Religionen? Welche Bedeutung hat der Glaube für mein Leben? Gibt es die Hölle? Wow, wieder so 5 große Themen, über die man jetzt lange predigen könnte. Aber das sind doch Fragen, die manchmal kommen. Und Zweifel, die wir haben. Und dann sprich den Zweifel aus, und zwar vor Gott. Keine Sorge, der hält's aus. Er hat Thomas ausgehalten. In dem Hochgefühl der Auferstehung kommt da einer, der zweifelt. Jesus kurz vor Ende seiner Mission, ja, er hat ja nochmal den Jüngern den Missionsbefehl gegeben und ist dann zum Vater aufgefahren in den Himmel. So, aber kurz vor Ende seiner Mission, quasi zum höchsten Punkt der Karriereleiter, kommt da einer her, der ihm das so ans Bein tritt und sagt, ey, ich kann das alles überhaupt nicht glauben. Gott hält es aus, wenn du zweifelst. Sag's ihm im Gebet. Und sprich deinen Zweifel auch an vor anderen Christen. Trau dich. Vielleicht ist es manchmal schwierig, aber es ist befreiend. Wer behauptet, dass er nie zweifelt, der lügt. Provokation 2. Ich glaube niemandem, nein, ich traue niemandem, sagen wir so. Ich traue niemandem, der sagt, ich zweifle nie. Ich habe selber große Zweifel gehabt, als ich so im ersten Drittel meines Theologiestudiums war. Habe ich gezweifelt an vielem. Ich habe gezweifelt, ob das der richtige Weg ist. Irgendwann kam sogar der Zweifel an Gott. Ich war in meinem 4. Semester. Und ich weiß es heute noch, wie ich dann in einen Gottesdienst, in Heidelberg damals war das, gegangen bin. Ich weiß heute noch, dass das Predigtthema Josef war, der von seinen Brüdern verkauft wurde, versklavt wurde und sagte, dass ihr es böse mit mir meintet, aber Gott meinte es gut. Und ich bin dann dort hingegangen, nach dem Gottesdienst gab es so die Möglichkeit, dass Menschen für einen beten. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür, ich kannte die doch überhaupt nicht, die das gemacht haben, aber ich habe gemerkt, irgendwie solltest du das jetzt tun. Und ich weiß es heute noch, dass der Mensch, der für mich gebetet hat, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der hat zu mir gesagt, in 3 Tagen wirst du wissen, ob du jetzt weiter studieren sollst oder nicht. Und es war verrückt, ich wusste es wirklich. An dem Sonntag, der Gottesdienst war freitags, an dem Sonntag wusste ich und ich hatte einen Frieden, wie Jesus sagt, Friede sei mit euch, dass ich sage, ich studiere weiter. Und es gibt andere Situationen in meinem Leben, da zweifle ich. Und es gibt Situationen, da zweifle ich immer noch und habe immer noch keine Lösung. Ganz viele Situationen. Zweifel ist nicht schlimm, aber traue niemandem, der nicht zweifelt. Aber nutze die Gelegenheit, dass wir auch in unseren Gemeinden Angebote haben, wo du deinem Zweifel Raum geben kannst, wo du ins Gespräch kommen kannst. Der Sonntagmorgen-Gottesdienst ist leider nicht dafür konzipiert. Spätestens die harte Kirchenbank ist im Weg, wenn du mit deinem Hintermann oder Vorderfrau darüber reden willst. Einspruch. Oh, finde ich gut.
Auch am Sonntagmorgen-Gottesdienst wird aus der Bibel vorgelesen, wir singen
Amen dazu. Definitiv, ich meinte es, also es war nicht geplant, wenn ihr jetzt denkt, hey, coole Inszenierung hier, vielen Dank, Frau Ritz. Nein, ich meine, dass wir ganz subjektiv unserem Zweifel Raum geben. Dafür haben wir, ich würde mir wünschen, wir könnten das noch mehr tun. Also ich unterstreiche das voll und ganz, was Sie gesagt haben, Frau Ritz, noch mehr tun. Aber wir haben dafür ganz bestimmte Angebote, auch wo es leichter ist. Nehmen wir unsere Hauskreise, unsere Bibelgesprächskreise, Formate, wo wir zusammensitzen, der Frauenkreis. Immer wieder, wenn ich dort bin, kommen wir ganz schnell in ein Thema rein und wir sind mitten im Diskutieren und Reden über den Glauben. Nutzt diese Möglichkeiten, die es gibt, um auch mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Wir leben in einer nachösterlichen Zeit. Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Jesus ist auferstanden. Wie sehr prägt uns diese Tatsache heute noch, nur eine Woche später? Leben wir immer noch aus dieser Kraft, dieser Auferstehung? Gib dich nicht zufrieden mit einem aus der Erfahrung und rein nostalgischem Glauben. Gib dich nicht zufrieden damit, was einmal war. Es stärkt dich definitiv und es gibt dir Kraft. Aber gib dich nicht damit zufrieden, dass es wieder so werden muss, sondern trau dem Heiligen Geist zu, dass er Neues in dir entstehen lässt. Eine Parallele zu dieser Geschichte, und damit komme ich zum Schluss, gibt es in der Schöpfung. Da heißt es, da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase, so wurde der Mensch lebendig. Und die Wörter, die die Bibel gebraucht, sind identisch nahezu mit dem Heiligen Geist und dem Lebensatem. Gott lässt Neues entstehen, auch durch den Zweifel und vor allem durch Ostern. Der Sonntag heute trägt einen wunderbaren Namen, Quasi-Modogenity. Nichts mit dem Glöckner von Notre Dame zu tun. Quasi-Modogenity heißt, wie die neugeborenen Kinder. Genau das tut der Heilige Geist, er schafft Neues. Er schafft es, dass dein Glaube wieder Kraft gewinnt durch den Zweifel und nach dem Zweifel. Er schafft es, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus vertraust und der Geist Gottes dir darüber Gewissheit gibt. Er schafft Neues, sodass du nicht dich mit etwas abspeisen musst, was dir andere geben oder was einmal war. Und er schafft Neues aus deinem Zweifel. Er lässt deinem Zweifel Raum. Gib dich daher nicht mit einem Glauben aus zweiter Hand und einem reinen Glauben der Vergangenheit zufrieden, sondern mach diesen Schritt nach vorne, wenn du auf einem Bein stehst. Wenn du zweifelst, dann geh mutig nach vorne auf Jesus zu, ihm entgegen. Der sagt, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Amen.